Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo ihr da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns bei Jack the Ripper vom Mörder zum Mythos. Und wir sind ganz gespannt heute darauf, wie euch die Folge gefällt, denn heute reisen wir wieder zurück nach London ins Jahr 1888 und wollen uns mal wieder etwas mit der viktorianischen Zeit beschäftigen und damit, wie das Leben der Menschen ausgesehen hat, die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen der Whitechapel-Mordserie waren.
Wir hatten unseren Podcast damals ja mit zwei London 1888 Folgen angefangen, als das ganze Ding noch als Miniserie konzipiert war, um Einblick in diese Zeit zu bekommen. Mhm. Und da wir da sehr positives Feedback drauf bekommen haben, wollen wir jetzt weitermachen. Also wir tauchen wieder ein in die viktorianische Welt, in die viktorianische Zeit, versuchen immer ein Standbein im Jahr 1888 zu behalten, aber wollen uns genauere Themen, Entwicklungen, Sachverhalte anschauen, damit wir alle ein besseres Gefühl für die Zeit bekommen. Denn das letztendlich gibt uns natürlich auch ein viel besseres Verständnis für die Geschehnisse und insbesondere dann auch für die Whitechapel-Mordserie, die Ermittlung drumherum, das Verständnis, die Rezeption etc.
Genau, das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt. Das ist einfach so, so wichtig. Und ohne dieses Verständnis kann man das überhaupt gar nicht vollständig betrachten, diesen Fall. Und auch, warum das später zu so einem Mythos wurde.
Aber Gott sei Dank, es ist auch so, so viel. So werden uns die Themen erstmal nicht ausgehen. Aber wenn euch natürlich bestimmte Sachverhalte nochmal unter den Nägeln brennen, wenn ihr nochmal mehr wissen wollt über bestimmte Dinge aus der damaligen Zeit, schreibt uns das gerne, dann berücksichtigen wir das auch in den zukünftigen Folgen.
Genau, dazu könnt ihr uns sehr, sehr gerne auf Instagram kontaktieren. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und in den Shownotes findet ihr jetzt auch ganz neu einen Link zu unserer kleinen Kaffeekasse.
Ja, wir wurden häufiger darauf angesprochen, ob man uns irgendwo unterstützen kann. Und ja, voilà, da kann man es, wenn man es möchte. Fühlt euch nicht genötigt, aber es ist natürlich toll, wenn ihr das machen wollt. Uns hilft es für die Anschaffung von Literatur, für die Recherche oder natürlich auch für so ganz banale Dinge wie die Hostingkosten des Podcasts. Mhm. Aber wir wollen dadurch nicht reich werden. Aus gleichem Grund bleibt auch dieser Podcast werbefrei. Da haben wir auch keinen Bock drauf, sondern wir sehen uns eher als Audio-Nachschlagewerk zu Jack the Ripper und der viktorianischen Zeit.
Ja, genau. Und wie gesagt, soll das kostenlos bleiben. Also fühlt euch nicht genötigt oder aufgefordert. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr an uns denken wollt. Gut, was meinst du? Ist damit das, was vorher zu besprechen war, alles besprochen und können wir starten?
Aber sowas von. Denn heute ist natürlich das besonders Schöne, dass ich mich mal ein bisschen zurücklehnen kann und lauschen kann, was du vorbereitet hast.
Ja, genau. Wir haben ja, als wir angefangen haben mit dem Podcast, schon festgestellt, dass wir beide so ein bisschen andere Hintergründe haben. Und bei mir ist eben die Zeit und die Geschichte dessen schon immer so präsent, dass wir gesagt haben, dass das auch so ein bisschen mehr mein Steckenpferd sein kann. Aber natürlich nicht nur, genauso wie die anderen Themen nicht allein deins sind. Trotzdem, heute geht es erstmal mit mir los. Und zwar geht es heute um die sozialen Strukturen, also die soziale Hierarchie, das Klassensystem der viktorianischen Zeit und die damit verbundenen Werte und Normvorstellungen, die die Menschen jener Zeit beschäftigt haben.
Oh, spannend, denn ihr habt das natürlich alles schon im Folgentitel gelesen, worum es heute geht. Ich war bis jetzt gerade noch völlig am Rätseln.
Ich habe Dennis diesmal so ein bisschen zappeln lassen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn du Fragen hast oder irgendwas sagen möchtest, dann ruf gern rein. Wir können dann immer noch mal genauer einsteigen auf bestimmte Themen. Und das Gleiche gilt auch für euch. Jetzt könnt ihr ja nicht reinrufen. Aber wenn ihr irgendwas hört, wo ihr sagt, boah, da möchte ich mehr Infos zu und da wird sicher einiges geben, dann, wie gesagt, zögert nicht, uns zu schreiben. Heute wird es um nicht weniger gehen als darum, wie die Gesellschaft in der viktorianischen Zeit funktioniert. Und das hatten wir ja schon in der ersten Folge angerissen, weil wir auch da schon gesagt haben, dass es einfach elementar wichtig ist zum Verständnis der Rezeption der Whitechapel-Morde. Denn die Menschen, die von diesen schrecklichen Taten in den Zeitungen lesen, die kommen ja mit einem bestimmten Vorwissen daran. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, in denen wir euch das viktorianische Klassensystem näher bringen. Und da muss ich jetzt schon mal einsteigend sagen, dass das Wort Klasse immer so ein bisschen verwirrend ist, gerade wenn man sich so mit den Abhandlungen von Karl Marx zum Beispiel beschäftigt, mit der Idee vom Klassenkampf. Das ist etwas, das wir in Deutschland schnell mit dem Wort Klasse verbinden. Vielleicht würden wir hier eher über Gesellschaftsschichten reden, deswegen benutze ich auch in der Folge öfter den Begriff Schicht, also Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht und nicht Oberklasse, so wie es eigentlich streng genommen übersetzt werden müsste. Das vielleicht nur mal vorweg, das ist kein Fehler, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht.
Wie immer bei allem.
Ja, natürlich, total. Ja, je nachdem, wie sehr ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt habt, also mit der viktorianischen Zeit und mit der Geschichte im 19. Jahrhundert, werdet ihr auch, und das hoffe ich, den ein oder anderen Aha-Moment haben. Denn so vieles von dem, was wir heute als unsere Kultur bezeichnen, stammt aus dieser Zeit. Sie zeichnet sich nämlich durch einen riesigen Wandel in der Gesellschaft aus. Natürlich nicht nur in der Gesellschaft, auch in Wirtschaftsform, Staatsorganisation, all diesen Dingen. Aber auch in der Gesellschaftsstruktur. Von Großbritannien ausgehend wird es immer weiter in Europa sich ausbreiten und auch dann in die ganze Welt. Man kann also bei diesem Thema, denke ich, ohne zu übertreiben sagen, dass uns ein Blick auf die riesigen gesellschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts nicht nur hilft, den Umgang mit den Whitechapel-Morden besser zu verstehen, sondern auch uns selbst. Aber der Reihe nach. So, Dennis, jetzt erstmal. Wenn du an die viktorianische Gesellschaft denkst, also daran, wie die Menschen zusammen leben und wen es da so gibt, was für Bilder kommen dir da so in den Kopf?
Was einem natürlich sofort einfällt, ist, dass das Ganze sehr an eine Gesellschaft ist, die sehr an Regeln gebunden ist. Die sind entweder sehr religiös motiviert oder durch eine gewisse Moral. Das zieht sich von den Tapeten in den Wohnungen über den Modestil bis zum Tagesablauf.
Ja, das stimmt total. Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die starren Regeln, ne? Dass alles reglementiert ist und vor allem, dass alles immer was zu tun hat mit Moral. Also das menschliche Zusammenleben ist sehr stark von Werten geprägt, die die Menschen für sich als gegeben und vor allem auch gottgegeben annehmen, in dieser Zeit noch äußerst viel. Und was glaubst du, macht das 19. Jahrhundert so besonders, wenn es um gesellschaftliche Entwicklung geht?
Also ein Punkt, der mir jetzt spontan einfällt, ist natürlich, dass durch Darwin die Gesellschaft erstmal gespalten wurde. Also dass das Naturwissenschaftliche, die Evolutionstheorie, in einer Art vom Kulturkampf mit der Kirche getreten ist.
Mhm. Das stimmt total. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und nachher auch vermischt wird mit religiösen Vorstellungen. Da hören wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber was das 19. Jahrhundert besonders auszeichnet, ist das Aufkommen und Erstarken der Mittelschicht. Weil in den vorhergegangenen Jahrhunderten sowas wie Unterschiede natürlich auch bestanden haben. Es gab natürlich Arm und Reich. Aber diese Dreiteilung der Gesellschaft, diese Vorstellung von einer Ober-, Mittel- und Unterschicht, die entsteht tatsächlich im Zuge der Industrialisierung. Und warum das so ist, dazu hören wir auch gleich noch mehr. Aber das kann man gar nicht genug betonen, weil sich da wirklich ein riesiger Wandel vollzieht. Aber fangen wir mal am Anfang an. Im 19. Jahrhundert ist ja, wie wir schon oft gesagt haben, die industrielle Revolution in vollem Gange. Begonnen hatte das Ganze Mitte des 18. Jahrhunderts schon, in dem die Dampfmaschine aufkommt und dadurch Produktionsprozesse vereinfacht werden konnten und damit Massenproduktion möglich wurde. Aufgrund dieser veränderten Umstände verändert sich auch die gesellschaftliche Struktur. Und da wir uns ja hier mit London beschäftigen, will ich das mal ins Zentrum stellen, denn das ist ja zu jener Zeit die größte Stadt der Welt. Und als diese ist sie natürlich auch ein Mikrokosmos im Grunde dieser gesellschaftlichen Hierarchien und dieser Unterschiede. In jedem Fall ist die Stadt sehr stark durchmischt. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Das heißt, reiche Bereiche liegen wirklich in Sichtweite und Gehentfernung zu sehr, sehr armen Bereichen, zu Slum-Gegenden. Und dazwischen irgendwo sitzen dann die Menschen, die sich als Mittelschicht bezeichnen. Wir gehen nochmal genauer darauf ein, wenn wir zu den einzelnen Schichten kommen.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben das hier in dem Podcast noch gar nicht so erwähnt. Wenn wir von Armen oder Elendsvierteln gesprochen haben, bezeichnen wir mal das East End. Aber auch im Westen gab es ganz, ganz schlimme Armenviertel. Und der Begriff Slum ist, glaube ich, sogar in einem dieser Armenviertel in Westminster das erste Mal geprägt worden. Also überall in London gab es so kleine Armutsinseln, nur das East End war natürlich in seinem Auswuchs am größten und damit würde ich auch sagen, am schlimmsten, was die Lebensbedingungen hergab.
Ja, genau, das war eben am geballtesten.
Ja.
Aber es gab diese Armutsgegenden überall in der Stadt. Da waren die Grenzen wirklich fließend und so ist es nicht so gewesen, dass die armen Menschen nicht sichtbar waren. Sie wurden nur übersehen.
Und da können wir nochmal auf die Armutskarte von Charles Booth hinweisen. Da sieht man dann diese dunklen Farben, die für Armut stehen, doch im Westen der Stadt.
Genau so ist es. Und die Stadt ist zudem sehr schmutzig. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Das hat auch wieder was mit den sozialen Hierarchien nachher zu tun, keine Sorge. Aber das muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen, dass diese Stadt versinkt im Dreck. Also zum einen sind es die Fabrikschornsteine, die Tag und Nacht Kohle, Staub und Dreck in die Luft hauen. Dann sind es die ganzen Pferde, die da herumlaufen und auf den Straßen und Wegen urinieren und Kot absetzen. Das Zeug liegt überall rum. Dann verschiedene Essensreste, Dreck, der irgendwie von Ständen, von Menschen abgeworfen wird, Abwasser. Es ist eine Kakophonie, wie man so schön sagt, aus Gerüchen und Geräuschen und ja, wildem Treiben auf den Straßen. Und in dieser Gemengelage ist nun diese viktorianische Gesellschaft angesiedelt, die sich doch so, so stark unterscheidet, je nachdem, welcher Klasse man angehört. Und dieses Klassensystem, diese Unterteilung der Menschen in verschiedene gesellschaftliche Strukturen, das ist wohlgemerkt keine Sichtweise, wie wir sie haben, sondern eine zeitgenössische Sichtweise. Das ist immer wieder Thema. Ich mache ja jetzt schon lange historische Podcasts und immer wieder bekommen wir zu hören, ja, ja, der Millionär ist Mittelschicht, na ist klar. Aber so funktionierte das. Das hatte nicht nur was mit dem Einkommen zu tun, sondern auch mit deiner Bewertung durch die Gesellschaft und nur bestimmte Menschen gehörten der Oberschicht an. Und das hatte nicht unbedingt was mit ihrem Einkommen zu tun. Das werden wir später auch noch hören. Aber nur, dass ich einmal darauf hingewiesen habe, diese Dreiteilung war ja beinahe wie ein Kastensystem. Das war für die Menschen in Stein gemeißelt. Es gab auch eine gewisse Möglichkeit des Aufstiegs, aber einfach war das nicht. Und das war auch immer verbunden mit noch mehr als nur mit Geld. Also das hat schon auch noch andere Hintergründe. Ein geflügeltes Wort der Zeit sagte, die Gesellschaft bestünde aus, Zitat, the belly, the brain and the bone of modern society. Also dem Bauch, dem Gehirn und dem Knochen der modernen Gesellschaft. Und das bezog sich ganz direkt auf diese verschiedenen Gesellschaftsschichten. Die Oberschicht wurde als Belly, also als Bauch bezeichnet. Das heißt, die Gefühle, die verschiedenen Wünsche, die Bedürfnisse dieser Oberschicht waren als das Zentrum der Gesellschaft bewertet. Das heißt, das war das, wonach man strebte, diese Dinge, diese Emotionen zu befriedigen, weil man der Meinung war, dass die ja von dem höchsten Punkt kamen. Die Mittelschicht galt als das Gehirn, the brain. Das waren also die Denker, die Erfinder, all diejenigen, die Gesellschaft vorangebracht haben, die in den Banken arbeiteten. Und die Arbeiterschicht, das waren die Knochen, das Skelett der Gesellschaft, die körperlich Arbeitenden, auf deren Rücken diese ganze industrielle Revolution möglich war. Das war schon damals fest verankert. Wir hatten ja schon in unserer ersten Folge kurz angerissen, was das mit den verschiedenen Klassen auf sich hat. Und da steigen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer ein und schauen auch nochmal, wie die Menschen von damals das Ganze wahrgenommen haben. Wie ich schon gesagt habe, ist das Bedeutendste im 19. Jahrhundert eigentlich das Aufkommen der Mittelschicht. Und das ist ja eigentlich etwas, das uns heute auch noch vertraut ist, ne? Also sowas wie der berühmte Mittelstand oder die vielbeschworene Mitte der Gesellschaft. Also man redet ja immer sehr gern von Mitte und möchte damit möglichst irgendwie alle meinen. Aber das ist damals nicht gemeint. Es ist eher sowas wie ein Ideal, das sich meistens auch nicht an den einkommensschwächeren Haushalten orientiert, sondern eher einkommensstärkere Haushalte meint. In jedem Fall ist diese Dreiteilung der Gesellschaft ein Geisteskind des 19. Jahrhunderts. Die Idee, dass die Bevölkerung in verschiedene Klassen oder Schichten oder Bereiche einzuteilen sei, die gibt es schon, seit wir schriftliche Quellen haben, finden wir auch Hinweise darauf. Also zum Beispiel im antiken Griechenland oder in Rom, im Mittelalter auch. Aber das sind Einteilungen, die immer auf bestimmte Aspekte abzielen. Also zum Beispiel die Besteuerung der Bürger. Es ist nichts, das quasi mit dir qua Geburt verbunden ist oder qua Familie, sondern das ist etwas, das sich auch durchaus ändern kann. In der viktorianischen Zeit wird aber dieses Klassenprinzip immer wichtiger. Und es wird zu dem definierenden sozialen Organisationsprinzip, zusammen mit dem Geschlecht, dem Prinzip der sogenannten Separate Spheres, also getrennten Sphären. Das bedeutet, dass Mann und Frau ganz klar zugewiesene Rollen in der Gesellschaft haben, die angeblich ihnen auch so von der Natur mitgegeben wurden. Das ist jetzt etwas, das uns heute so vorkommt, als sei das schon immer so gewesen und es wird uns auch gerne so berichtet. Aber das stimmt nicht. In dieser Schärfe ist auch das ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und auch dieses Prinzip der Separate Spheres ist sehr direkt mit dem Aufkommen der Mittelschicht verbunden. Zwar spielen auch andere Faktoren, die uns heute noch sehr vertraut sind, eine Rolle, wie zum Beispiel die Hautfarbe, der Herkunftsort, die Religion oder der Beruf, aber nichts hat so großen Einfluss auf das Selbstbild der Menschen oder ihre Beurteilung durch andere wie die soziale Klasse und das Geschlecht. Mit dieser sozialen Klasse ist eine fest definierte Zuschreibung verbunden und Erwartungen. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein und betrifft wirtschaftliche und kulturelle Faktoren. So zum Beispiel die Verdienstmöglichkeiten, also welche Berufe man ergreifen konnte, die Freizeitaktivitäten, Zugang zu Bildung, politischer Einfluss, die Familienstrukturen, Sexualverhalten und Sexualität insgesamt. Und schon in der viktorianischen Zeit sind die strengen Klassengrenzen, vor allem aber eben der Einfluss, den diese auf das Leben der Menschen haben, immer wieder Thema des politischen und kulturellen Diskurses. Im Parlament werden im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Unzahl an Gesetzen beschlossen, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen sollen, begrenzen die Arbeitszeiten und Arbeitsumstände in Fabriken, regeln Kinderarbeit und den Zugang zu Bildung für Kinder der Unterschicht zum Beispiel, regeln den Zugang zum Gesundheitssystem und durch zunehmenden Aktivismus von Frauenrechtlerinnen auch den gesellschaftlichen Status der Frau zunehmend. Rechtlich betrachtet hört nämlich eine Frau mit ihrer Eheschließung auf, eine Rechtsperson zu sein. Also sie hört dann quasi auf, unabhängig zu existieren. Das heißt, sie kann weder Eigentum besitzen, noch Rechtsgeschäfte führen oder etwas vererben oder erben. Sie kann nicht verklagen oder verklagt werden. Sie verschmilzt quasi mit der Person ihres Ehemannes. Und auf den geht auch bei Eheschließung ihr gesamter Besitz über. Und auch die gemeinsamen Kinder gelten als zum Ehemann zugehörig. Das heißt, im Falle einer Scheidung verliert die Frau in der Regel alles. Bestenfalls erhält sie dann eben einen Unterhalt von ihrem geschiedenen Ehemann. Aber wir haben ja schon gesehen, wie schnell das auch aufhören kann und wie sehr das eben auch wieder mit Moral verknüpft ist. Denn sobald die Ehefrau sich da falsch verhält, kann man ganz schnell diesen Unterhalt auch streichen. Also falsch in den Augen dieses geschiedenen Ehepartners. Das wird zumindest von rechtlicher Seite mit dem Married Women's Property Act 1870 geändert und 1882 nochmal erweitert. Und nun kann eine Frau tatsächlich auch nach der Eheschließung als Rechtsperson auftreten. Und das ist ein riesen Unterschied und ein riesen Fortschritt für die Frauen. Also vor allem natürlich Frauen der Oberschicht, denn auch da musst du natürlich erstmal was haben, das du nach der Scheidung noch verwalten kannst. Aber das ist ein anderes Thema. Sie können jetzt Eigentum behalten, können erben und können vererben. Und sie können vor allem auch ihre Kinder behalten nach einer Ehescheidung, also wenn das denn so ausgehandelt wird, und dürfen selber für sie sorgen. Auch das ist neu.
Wenn sie es denn können.
Wenn sie es denn können. Es ist eben, wie gesagt, nur ein legaler Akt, also man darf, aber ob man das dann kann, das ist die andere Frage. Das ist ja eben auch mit der Scheidung die andere Frage, das hatten wir ja auch schon gehört. Denn viele der Frauen, über die wir gesprochen haben, sind ja nie geschieden worden, weil es eben viel zu teuer und aufwendig gewesen wäre.
Genau.
Also wie gesagt, es ist immer eine Sache, was es an Gesetzen gibt und eine andere, ob die dann auch für alle umsetzbar sind oder für alle wirklich einen Unterschied machen können. Ja, also wir sehen, insgesamt tut sich recht viel in dem Bereich und das in beide Richtungen. Denn die Klassenunterschiede verschärfen sich auch und es spielt eine immer größere Rolle in politischen Diskussionen. Und Grundlage vieler dieser Diskussionen ist dabei der Sozialdarwinismus. Gerade Angehörige der Ober- und der Mittelschicht sind diesen Thesen sehr zugetan. Das Ganze basiert im Grunde auf der Evolutionstheorie von Darwin, der diese ja 1859 in seinem Buch von der Entstehung der Arten vorgestellt hatte. Die Evolutionstheorie, die kennt ihr ja sicher alle. Das Prinzip des Sozialdarwinismus aber, das basiert auf der Idee, dass auch menschliches Sozialleben davon betroffen sei. Also, dass der soziale Status mit natürlichen Anlagen zusammenhängt, die sich entwickelt haben und damit die Menschen, die am besten geeignet sind, einer sozialen Schicht anzugehören, auch in dieser sind. Also man könnte das Ganze ja auch positiv auslegen und sagen, dann müsste man allen Menschen Chancen geben, in jede Schicht aufzusteigen. Aber so wurde das nicht interpretiert, sondern ganz getreu dem Survival of the Fittest.
Was ja schon perfide ist.
Ja, total. Also und das schafft auch sehr, sehr viele Probleme und wird auch vermischt mit so einer gottesgegebenen Ordnung. Also das funktioniert für viele sehr gut. Das funktioniert für religiöse Menschen gut, weil die dann sagen, Gott hat mich an diesen Platz gesetzt. Das funktioniert aber auch für wissenschaftlich denkende Menschen, die vielleicht nicht so religiöse Motive haben, gut, weil die sagen, ach guck mal, wir haben ja jetzt diese wissenschaftliche Theorie und die beweist das. Und folglich ist die Gesellschaft von Natur aus in diese Klassen, in diese Schichten unterteilt. Und zwar geht es dabei um Moral und geistige Stärke. Also wenn du starken Geistes bist, bist du in einer höheren Klasse, als wenn du schwachen Geistes bist. Und das Gleiche gilt auch für die Moral. Das ist natürlich heute ein bisschen befremdlich, aber da sind wirklich endlose Bücher zu erschienen und Diskussionen geführt worden. Das war ein sehr wichtiges Prinzip. Und das führt natürlich nicht nur dazu, dass die Oberschicht sich sehr glücklich bestätigt sieht in dem bequemen Leben, das sie da führen. Und die Mittelschicht von allen Schichten die strengsten Moralvorstellungen entwickelt, denn die wollen ja gerne eben beweisen, dass auch sie rechtmäßig an diesem Orte sind und dieses Leben führen, sondern es führt auch dazu, dass der Unterschicht selbst die Schuld gegeben wird daran, dass sie nicht höher aufsteigen können, dass sie eben nicht besser dastehen. Darüber hatten wir auch schon gesprochen im Zuge der ersten Folge, dass Armut immer schuldhaft ist und verbunden mit einer negativen Moral. Also gesellschaftliche Klasse, Einkommen, Ansehen, das ist etwas, das direkt zusammenhängt mit dir als Person. Du bist halt quasi schon so geboren oder deine Moral, deine Vorstellungen sind schuld daran und das hat nichts mit äußeren Umständen zu tun.
Aber müsste man da nicht unterscheiden zwischen einmal, meine Moral ist schlecht und dadurch bin ich vielleicht kriminell oder arm, aber ich kann durch harte Arbeit, durch Disziplin meine Moral wieder verbessern und komme da raus. Und das andere ist eher eine Form von, ich sage jetzt mal, evolutionärem Makel. Den kann ich auch nicht ablegen. Ich bin halt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert, aber aus damaliger Perspektive ja eigentlich degeneriert. Also das ist dieser Atavismus. Du bist eher so Richtung Primat.
Ja, genau. Also du bist quasi weniger hochentwickelt, je weiter unten du in der gesellschaftlichen Hierarchie stehst.
Da kann ich aber auch nichts machen.
Nein, da kannst du erstmal nichts machen. Du kannst natürlich Glück haben und ein Sozialreformer kann vorbeikommen und kann dir helfen, indem er seine Moral mit dir teilt.
Oder?
Na, du kannst nicht in die Oberschicht. Ne? Also dafür bist du nicht gemacht. Aber du kannst innerhalb deiner Schicht theoretisch schon aufsteigen, wenn du an deiner Moral arbeitest. Das ist möglich.
Ach so, ich dachte, dass man da nicht raus kann. Also es geht ja Richtung Lombroso, der gesagt hat, man sieht Menschen in der Physiognomie an körperlichen Merkmalen, dass die im Grunde böse, kriminell sind. Und da kannst du die auch von morgens bis abends arbeiten oder Zwangsarbeit machen lassen. Die kommen da gar nicht raus. Die können ihre Moral nicht verbessern, sondern die sind einfach evolutionär auf der unteren Stufe.
Ja, genau. Also wie gesagt, sind das ja unterschiedliche Diskussionen, die man führt in der Gesellschaft, ne? Aber du hast recht, im Extremsten ist das so. Und dann gibt es andere, die sagen, okay, wir können aber helfen, wenn wir unsere Moral ihnen beibringen oder ihnen Moral beibringen, dann können wir diese, ja, Menschen, die das verdienen, auch da, das hatten wir ja schon mal gehört, die deserving poor, also die, die das nicht verschulden, sondern vielleicht durch Umstände, weil sie alt sind oder Kinder ohne Familien oder Menschen, die arbeiten, aber sehr wenig verdienen, dass die das schon verdienen, dass man ihnen quasi ermöglicht, sich zu verbessern. Und da kommen ja ganz viele dieser Sozialreformer ins Spiel. Das ist natürlich toll, dass es die gab, aber ein bisschen muss man schon auch im Hinterkopf behalten, dass diese Debatte oder dieser Ansatz auch immer etwas ein bisschen Bevormundendes und auch Abwertendes hatte, weil man ja davon ausging, so ein bisschen auch wie in den Kolonien, dass wenn ich da hinkomme und ich bringe ihnen mein überlegenes Selbst dar, dann lernen die von mir und dann können die sich vielleicht auch verbessern. Es ist ja nicht so, dass die davon ausgingen, dass die Menschen einfach genauso viel wert und genauso gut waren wie sie selbst, sondern das musste man ja erstmal hinbekommen. Aber diese Vorstellung, dass es determiniert ist, wo du bist und was du machst und wie weit du kommen kannst, die hatten schon sehr, sehr viele Menschen in der viktorianischen Gesellschaft.
Genau.
Ihr seht schon, da steckt einiges drin in dem Thema. Und natürlich können wir in dieser Folge auch nur oberflächlich bleiben. Also wie gesagt, wenn ihr euch noch tiefere Betrachtungen zu bestimmten Aspekten wünscht, immer gerne her mit euren Wünschen, da freuen wir uns. Aber nachdem ich jetzt so lange vorweg geredet habe, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Schichten ein bisschen genauer an. Und wir fangen an mit der Oberschicht, der sogenannten Upper Class. Und an der Spitze dieser Oberschicht steht seit jeher, oder doch zumindest seit dem Mittelalter, die Königin oder der König. Also in diesem Fall natürlich die Königin Victoria mit ihrer direkten Familie. Das ist der höchste Teil dieser Oberschicht. Höher kann man nicht stehen.
Darüber kommt nur Gott.
Genau so ist es. Ich meine, der ist natürlich auch noch da. Der spielt aber keine große Rolle in diesem System. Darunter befinden sich dann die anderen Adligen und Landadligen und so. Wir gehen gleich nochmal genauer drauf ein, wer das alles so ist. Aber dieses System, dass es eine adlige Oberschicht gibt, das ist auch schon im Feudalismus so, also in der Zeit vor der industriellen Revolution. Das ist also eine Aristokratie. Und schon Aristoteles bezeichnet das in seiner Lehre der Herrschaftsformen als die Herrschaft der Besten, die ausgewogen, maßvoll und traditionsbewusst zum Wohle aller agieren.
Ja, wenn es denn so gewesen wäre immer.
Diese Oberschicht macht gut 5% der Bevölkerung in Großbritannien aus, besitzt aber 80% des Landes und des Vermögens. Innerhalb der Oberschicht gibt es wiederum Unterschiede, das hatten wir schon gesagt, das bezieht sich auf alle Gesellschaftsschichten. Ganz an der Spitze der Hierarchie, wie gesagt, die Königin und ihre Familie. Das ist übrigens seit 1689 bereits eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, die Königin oder der König nimmt nur noch ihr zugewiesene Aufgaben wahr, ist hauptsächlich repräsentativ, im 19. Jahrhundert aber durchaus auch noch ein bisschen mehr beteiligt als jetzt heute zum Beispiel. Mhm. Das Land selber wird durch das britische Parlament regiert und das besteht aus zwei Häusern, nämlich dem House of Lords und dem House of Commons.
Also wer da mal einen ganz guten Einblick haben möchte, dem empfehle ich eine Guided-Tour durch das House of Parliament. Da wird einem das sehr eindrücklich vermittelt, was diese beiden Häuser angeht. Aber man kann sich auch mal das Räumchen angucken, wo sich Queen Victoria immer umgezogen hat. Nur die Toilette, die darf man leider nicht sehen.
Das ist ja auch witzig. Ja, genau. Also das ist doch mal eine Empfehlung. Jedenfalls diese beiden Häuser, die werden noch wichtig heute, denn das House of Lords, das ist ganz direkt verbunden mit dieser Upper Class, also mit der Oberschicht. Direkt unter der königlichen Familie, ganz oben in der Hierarchie der Upper Class, steht der Hochadel oder der höhere Adel. Dazu gehören Dukes, Marquesses, Earls, Viscounts und Barons. Und auch unter denen gibt es in dieser Reihenfolge eine Abfolge. Das heißt, der Duke steht an der Spitze, der Baron ganz unten in dem höheren Adel. Darunter kommt dann der niedere Adel oder sogenannte Landadel. Was allen Mitgliedern der Oberschicht gemeinsam ist, dass sie viel Land besitzen und Reichtum und dass dieser Besitz vererbt ist, also ererbt und auch vererbt wird. Ebenso wie etwaige Titel, die die allermeisten der Upper Class haben. Das kennen wir auch in Deutschland. Da sind dann diese Landadligen oder dieser untere Adel, das sind dann Menschen, die heute gerne noch das von im Namen tragen. Finde ich immer ganz lustig zu sehen. Also das gehörte früher alles mit zur Oberschicht und zwar qua Geburt. Und eine Möglichkeit, in die Oberschicht, also wirklich die Upper Class aufzusteigen, existiert. So gut wie nicht. Man kann durch Heirat zum Mitglied der Oberschicht werden, aber diese Oberschicht bleibt doch sehr gerne unter sich. Also man achtet schon sehr darauf, nicht irgendwen aus einer niederen Klasse zu heiraten. Das war eher so, dass mal eine Frau aus der Mittelschicht geheiratet wurde, aber dass eine Oberschichtfrau einen Mittelschichtmann heiratet, ist nicht so häufig passiert.
Zerreißen sich ja heute die Boulevardblättchen auch noch das Maul drüber.
So ist es. Ich sag ja, ganz viel von dem ist im Grunde heute noch tief verankert in unserer Kultur. So hält sich das System natürlich auch selbst aufrecht, ne? Das können wir uns ja vorstellen. Und der Besitz bleibt über Jahrhunderte in denselben Familien und wird halt immer nur durch Heirat hin und her geschoben.
Aber dann halt auch gerne in den Familien auch europaweit.
Nee, genau. Also das stimmt total, weil natürlich ist da auch der Genpool begrenzt. Nicht, dass das hier immer abgehalten hätte, aber theoretisch ist es ja gut, wenn auch mal jemand Neues dazukommt. Und da wurde tatsächlich nachher in ganz Europa rumgeheiratet. Und das ist ja auch schon ein Prinzip, das sehr alt ist. Also es ist seit dem Mittelalter im Grunde, sind diese Herrschaftsfamilien ja irgendwo etabliert. Die haben auch mal gewechselt, aber die haben auf jeden Fall auch untereinander immer getauscht. Da war es sehr, sehr schwer reinzukommen.
Sonst wird der Stammbaum zum Kreislauf.
So ist es. Ist gelegentlich ja auch mal passiert. Ne? Aber das ist das Thema für einen anderen Podcast. Jedenfalls, was du vorhin auch schon sagtest, die Mitglieder dieser Upper Class, der Oberschicht, die haben einen Anspruch auf einen Sitz im House of Lords, also im britischen Oberhaus. Und die werden nicht gewählt, sondern ernannt. Und man vererbt diesen Sitz auch. Das heißt also, das ist keine demokratisch gewählte Position und bis heute ein aktiver Teil der britischen Regierung. Und die können auch heute noch aktiv Einfluss nehmen auf Gesetze, auf Beschlüsse, auf alles. Also nur qua Geburt. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die adlige Männer so zu erledigen haben. Also die sollen bitteschön das Land regieren, weil sie ja den klaresten Geist haben und auch die höchste Moral. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, das eigene Eigentum zu bewahren und zu vermehren. Und das funktioniert über Ländereien, durch Bankgeschäfte, durch Geld, das eben irgendwo liegt und selber mehr wird. Auch das Prinzip kennen wir heute. Es ist elementar wichtig, nicht zu arbeiten. Denn das wertet dich ab in deiner Moral, in deiner sozialen Klasse.
Aber auf der anderen Seite musst du durch Arbeit wieder deine Moral verbessern, wenn die von der Gesellschaft als nicht richtig empfunden wird.
Genau, aber nicht in der Oberschicht, da passiert dir das nicht. Da bist du so moralisch, dass das nicht sein kann. Also das ist wirklich eine äußerst widersprüchliche Gesellschaft. Das wird uns noch öfter begegnen. Und wo wir bei Gegensätzen sind, die Frauen der Upper Class, die sind traditionell für alle Aufgaben rund um den Haushalt zuständig. Und das bedeutet in dem Fall die Organisation des gesamten, wirklich zahlreichen Personals. Also diese Herrenhäuser, die haben nicht nur 3 Angestellte, sondern teilweise zig. Und das war in der Regel die Aufgabe der Frau des Hauses, diese alle zu verwalten, einzustellen, für die Bezahlung zu sorgen, solcherlei Dinge und eben auch die Mitarbeitenden, die Bediensteten anzuweisen, denen die Aufgaben zuzuteilen. Dann ist sie für die Organisation gesellschaftlicher Veranstaltungen zuständig, denn man gibt natürlich Bälle, Abendveranstaltungen, man macht auch wohltätige Veranstaltungen. Das ist sehr wichtig, weil natürlich auch das die Aufgabe der Menschen ist, die mit dieser höheren Moral gesegnet sind, dass sie auch was tun für Menschen, die weniger Glück hatten im Leben. Und sie sind traditionell auch für die Verwaltung des Vermögens zuständig. Also sobald das Geld ins Haus kommt, quasi ist es dann unter der Verwaltung der Frau des Hauses in dieser Upper Class. Und so ist es auch so, dass die Landadligen, also diese Kleinadligen, häufig mehr Geld haben als die Hochadligen, weil die häufig mehr Ländereien haben über die Jahrhunderte angesammelt. Die anderen haben aber die Titel und stehen deswegen in der Hierarchie höher. Also es ist nicht am Vermögen gemessen, sondern an deiner Geburt. In der Regel ist es so, dass das Vermögen immer auf den ältesten Sohn vererbt wird und die jüngeren Söhne gehen entweder zum Militär oder zum Klerus. Häufig geht der zweitälteste Sohn zum Militär, der dritte zum Klerus und der vierte kann dann so ein bisschen machen, was er will. Das ist ja manchmal auch ganz charmant, was da auch so in literarischen Werken draus gemacht wird. Aber auch das ist interessant, weil diese militärischen Ränge, die kaufte man sich. Das heißt, es waren bestimmte Geldbeträge angesetzt für einen bestimmten Posten. Also man wurde sowieso gleich Offizier und konnte sich dann eben, je nachdem, was man investieren wollte, einen Posten kaufen. Das klingt und ist wahrscheinlich nicht immer unbedingt die ideale Vorgehensweise, aber die kam natürlich auch nicht ganz ohne Vorbildung dahin. Ja, und wie gesagt, konnte man auch zum Klerus gehen. Das hatte auch ein Hintergrund, man strebte nämlich an, möglichst Bischof zu werden oder doch zumindest irgendwo in einen hohen Rang zu kommen innerhalb der Kirche. Und die bekommen dann wieder einen Sitz im House of Lords. Also da waren nicht nur diese Menschen aus dem Adel, sondern auch Menschen aus dem Kirchenadel, nenne ich es jetzt mal. Also die hohen Ränge der Kirche sitzen auch im House of Lords. Das war also die Möglichkeit, die Familie noch mehr in die Politik zu involvieren, wenn ein anderer Sohn noch auf diesem Weg ins Parlament geraten konnte. Also auch das nicht schlecht. Bei Töchtern sieht das hingegen schon ein bisschen anders aus. Die erhalten in der Regel Geld oder Wertgegenstände, Schmuck, Möbel, Mobilien in irgendeiner Weise, denn die konnten nicht erben, also weder Land noch Vermögen. Das heißt, man stattete sie meistens mit einem gewissen Wert aus und dann war ihre Aufgabe, einen Ehemann zu finden. Und zwar einen, der das Ansehen der Familie oder das Vermögen der Familie noch vergrößern würde. Also die Möglichkeiten vergrößern würde. Die Kindererziehung und Versorgung obliegt in der Oberschicht dem Personal. Das heißt also, Mütter kümmern sich nicht selbst darum, sind vielleicht mal mit den Kindern am Spielen, aber die ganzen, ja, täglichen Aufgaben, die damit zusammenhängen, werden vom Hauspersonal durchgeführt. Es gibt Kinderfrauen, Tutoren, manchmal gibt es Gouvernanten für ältere Töchter. Also es gibt schon sehr dezidierte Bedienstete, die sich nur um die Kinder kümmern. Aber natürlich werden auch alle anderen Aufgaben von Bediensteten, von Hausmädchen und Ähnlichem erledigt. Das heißt, die Dame des Hauses muss sich nicht damit befassen. Und von Anfang an gelten dabei sehr strenge Regeln für die Kinder. Denn es wird von ihnen auch erwartet, sich ihrer gesellschaftlichen Stellung gemäß zu verhalten und auch zu bilden. Also sie sollen ja einmal die Führungsposition im Land besetzen, vor allem die Jungs natürlich. Und deshalb ist ihre Bildung extrem wichtig. Sie lernen schon von klein auf von ihrem Tutor Englisch, Latein, Französisch, Mathematik und immer auch Religion. Und dann geht es in der Regel noch auf ein Internat, meist eine Eliteschule, zum Beispiel Eton oder Harrow. Nach dem Abschluss geht man dann auf eine Universität, in der Regel Cambridge oder Oxford, und da wird dann ein Abschluss gemacht, meistens in einer Geisteswissenschaft. Also dieser Abschluss ist in der Regel auch nur dazu da, um deine geistigen Fähigkeiten zu erweitern und eben entsprechend ja nutzen zu können. Und Disziplin war auch für die Mädchen wichtig, denn wie gesagt, die sollten ja mal Ehefrauen und Mütter werden und Familien verbinden. Und dazu mussten die natürlich auch Konversation machen können mit eben diesen Männern, die aus den Jungs heranwachsen würden. Und dazu lernen sie auch die Grundlagen. Sie lernen Englisch und Mathematik und dann sowas wie Haushaltsführung, Handarbeit, Musik, schöne Künste. Also sie werden darauf vorbereitet, eine gute Gesellschafterin zu sein, ihr Mann eine angenehme Gesellschaft zu sein, aber nie in Konkurrenz zu ihnen zu treten. Und für manche Mädchen geht es dann auch noch weiter zu einer Finishing School. Da werden sie dann noch besser vorbereitet. Da gibt's noch mehr Etikette und alles, was so damit zu tun hat, auch noch mehr Musik. Und die befindet sich auch gerne im europäischen Ausland, besonders gern in der Schweiz, bevor sie dann mit circa 18 Jahren bereit ist für den Heiratsmarkt. Eine höhere Bildung ist nur sehr wenig Frauen in dieser Zeit möglich. Ab den 1870er Jahren können tatsächlich die ersten Frauen an verschiedenen Universitäten in Großbritannien studieren, aber einen Abschluss lassen die allermeisten noch nicht zu. Und wenn sich das dann entwickelt, dann sind das in der Regel erstmal so frauenspezifische Abschlüsse, die dann nur sowas wie Women's Higher Education Degree oder so heißen. Also die dürfen noch keine Abschlüsse machen, wie sie die Männer bekommen. Die erste Uni übrigens, die Frauen den Abschluss erlaubt, ist die University of London, die das ab 1879 ermöglicht. Die Freizeit ist auch streng reglementiert. Die Männer verbringen ihre Zeit mit Jagdgesellschaften oder in Gentleman-Clubs. Man geht zu Pferderennen oder zum Cricket. Das kann man gelegentlich auch gemeinsam tun, also auch Damen können mitkommen. Dann besucht man Bälle, soziale Veranstaltungen, geht ins Theater oder in Music Halls. Frauen beschäftigen sich viel mit Poesie und Religion, sticken und geben gern Teepartys. Und schon damals gilt es als gesellschaftlich schick und upper class, shoppen zu gehen. Also die bewegen sich dann innerhalb von London. Allerdings, und das ist sehr wichtig, gibt es dafür bestimmte Kleidung. Die ist in der Regel immer sehr dunkel, weil die Stadt ja so schmutzig war. Man wollte sich halt seine schönen hellen Kleider nicht schmutzig machen. Und damit hängt es auch zusammen, dass die hellen Farben ganz oft eben von der Upper Class getragen wurde, nicht in der Stadt, aber dann auf Bällen oder ähnlichen Anlässen, weil helle Farbe immer für einen gewissen Wohlstand spricht in der Zeit weil eben so viel Dreck unterwegs war. Und lustigerweise gilt das nicht nur für die Kleidung, sondern auch für die Häuser. Also wenn ihr mal schaut in den sehr reichen Bereichen von London, zum Beispiel Belgravia oder Mayfair, da seht ihr häufig schneeweiße Fassaden. Und es war wirklich in der viktorianischen Zeit fast unmöglich, die weiß zu halten. Das heißt, wer es sich leisten kann, ein weißes Haus zu kaufen und das sauber zu halten, der hat sehr viel Reichtum und Status. Und da waren eben häufig die reichsten Familien, hatten da ihre Sommersitze, wenn sie dann zur Saison nach London gekommen sind.
Genau, und der Schmutz, den du meinst, das ist jetzt natürlich nicht irgendwelcher Matsch, der von den Fuhrwerken hochspritzt, sondern das ist der Dreck in der Luft. Damals musste mit Kohle geheizt werden und die ganze Luft war voller Ruß und Kohlepartikel und hat die Kleidung mehr oder weniger schnell dreckig gemacht.
Genau, im Grunde grau gefärbt. Und nicht nur die Kleidung, sondern auch das Innere von Häusern. Also wenn du das Fenster aufgemacht hast, hattest du schnell schwarzen Staub überall auf deinen Möbeln. Deswegen hat man dann nachher auch so Glasglocken entwickelt, die man über, naja, so Stirumchen gestülpt hat, die auf dem Kaminsims standen oder so, damit die nicht dreckig wurden. Aber ja, man hat da so Wege gefunden.
Auch in der Literatur aus der damaligen Zeit findet man das immer wieder, ne? Ich denke da an die Sherlock Holmes Geschichten, dass von gelbem Nebel berichtet wird, also dass dieser Nebel durch diese Rußpartikel ja gelb gefärbt wurde.
Genau, also ganz interessant, was das auch noch für eine andere Realität war da, ne? Und da haben die sich natürlich alle mit auseinandergesetzt. Ja. Und je reiner, je weißer, je heller du bist, also deine Kleidung, dein Haus, dein was auch immer, umso mehr kannst du zeigen, ich kann es mir leisten. Ich kann mir Leute leisten, die das alles sauber machen. Ich kann mir Leute leisten, die dauernd mein Haus streichen. All solche Dinge. Also das ist schon verbunden damit.
Ja, und das zog sich auch genauso durch, auch bei der Haut. Also man ist bei starkem Sonnenschein natürlich mit Sonnenschutz, kleinen Schirmchen flaniert, weil man gebräunte Haut, das war den Arbeitern auf dem Feld vorbehalten.
So ist es. Und man wollte fast porzellanfarbige Haut haben, also möglichst durchscheinend. Das galt als sehr hübsch.
Und blaublütig, genau. Ne? Daher kommt's ja.
Richtig, genau, wenn man die Adern durchsehen konnte. Das war ja Schönheitsideal und eben auch orientiert an dieser höchsten Klasse. Und damit einhergehend auch sowas wie Hygiene übrigens. Auch Hygiene war ein Statussymbol zur damaligen Zeit. Wer es sich leisten konnte, sich regelmäßig zu waschen, der stand hoch in der Gesellschaft. Und Hygiene war wichtig, hatte auch wieder mit Moral zu tun, ne? Also ein schmutziger Mensch ist kein moralischer Mensch. Aber natürlich muss man auch die Möglichkeit dazu haben. Also die Menschen der Oberschicht hatten in der Regel Bäder, also Badewannen. Die konnten es sich aber auch leisten, dass Bedienstete eimerweise heißes Wasser da hochgeschleppt haben, in der Regel noch ins Obergeschoss, um die aufzufüllen, ne, dementsprechend. Und das Wasser auch wieder abzuschöpfen und es wieder rauszutragen. Also auch das ein Zeichen von Status. Und als Mensch der Oberschicht warst du natürlich auch Vorbild für andere. Das heißt, dann wurdest du auch nachgemacht. Also die Trends, die wurden schon da gesetzt. Und wer sich das besonders gerne angezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das war die Mittelschicht, die ja nun, wie ich schon gesagt hatte, innerhalb des 19. Jahrhunderts immer weiter wächst und immer bedeutsamer wird. Sie macht Ende des 19. Jahrhunderts gut 15-25% der Bevölkerung aus und entsteht durch die neuen Industrien. Zu diesen Menschen zählen Fabrikbesitzer, Banker, Anwälte, Ärzte, Händler, also Großhändler, und Besitzer von großen Warenhäusern zum Beispiel. Und die konnten wirklich im Laufe der Zeit sehr, sehr beachtlichen Reichtum erwirtschaften in dieser Zeit. Und der Reichtum, der erlaubt es ihnen schließlich auch, Land zu erwerben. Und wenn man Land besitzt, dann darf man wählen und man darf auch gewählt werden. Und jetzt kommt die zweite Kammer des britischen Parlaments ins Spiel, nämlich das House of Commons. Also das Haus der Gemeinen sozusagen, also aller Menschen, die eben nicht Lords sind. Und in dieses House of Commons möchten natürlich jetzt diese aufstrebenden Männer der Mittelschicht gerne gelangen, damit sie Einfluss nehmen können auf das Land und auf die Gesetze, was ihnen natürlich auch möglichst zum Vorteil gereichen soll. Also nochmal, nur wenn man Land besitzt, zumindest anfänglich, darf man wählen. Also alle Menschen der Arbeiterschicht sind ohnehin schon mal ausgeschlossen. Das ändert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und 1888 dürfen auch die Männer der Arbeiterschicht wählen. Aber zuvor war das nicht der Fall und so füllt sich natürlich dieses House of Commons auch mit Menschen der Mittelschicht und Oberschicht, auch die sitzen im House of Commons. Das sind gewählte Abgesandte ihrer Bezirke, also das funktioniert so ähnlich wie bei uns. Und die machen die Gesetze, die stellen auch den Prime Minister, Der Prime Minister übrigens sehr häufig noch aus der Oberschicht in jener Zeit und gibt ihnen natürlich nie zuvor dagewesene Einflussmöglichkeiten auf die Geschicke des Landes. Und diese Männer, die arbeiten häufig wirklich sehr hart, also die arbeiten eben im Gewerbe, in dem sie nicht mit den Händen arbeiten müssen. Das sind die sogenannten White-Collar-Jobs, weil du dich nicht schmutzig machen musst bei deiner Arbeit. Das ist so die Definition. Also oft in Büros, aber auch sowas wie Erfinder und Wissenschaftler sind häufig Mitglieder der Mittelschicht. Das Ideal, an dem man sich orientiert, ist dabei immer die Oberschicht. Also man möchte danach streben, genauso rein und so moralisch zu sein wie die. Und damit ist natürlich auch klar, dass Frauen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen sollen. Das machen sie ja in der Oberschicht auch nicht. Und es gilt als Zeichen von Erfolg, dass das nicht notwendig ist, also dass die Ehefrau nicht arbeiten muss. Auch das ein Prinzip, das uns jetzt nicht völlig unbekannt ist. In keiner anderen Schicht der viktorianischen Bevölkerung ist das Prinzip der getrennten Sphären so prägend wie in der Mittelschicht. Die Männer werden als unabhängig betrachtet und agieren in der Öffentlichkeit und die Frauen sind abhängig und agieren im häuslichen Bereich, also im Privaten. Außerdem wird Frauen auch qua Geschlecht ein feineres moralisches Gespür zugeschrieben und tiefere Religiosität. Das heißt also, sie sind die Feingeister der Gesellschaft, besonders die Frauen der Mittelschicht. Außerdem sind sie frei von sexuellen Trieben und werden deswegen nicht davon abgelenkt, so wie die männlichen Zeitgenossen. Und die Damen lassen den Akt auch nur über sich ergehen, um Kinder zu zeugen, denn das höchste Streben einer Frau ist Mutterschaft. Und somit kannst du natürlich dem leider nicht entgehen, aber sonst würde man darauf auch dankend verzichten.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Ja, und die Sorge um die Familie ist natürlich sowieso das höchste Streben der Frau. Das heißt, sie möchte sich um Kinder und Mann, gegebenenfalls vielleicht auch noch Eltern, kümmern. Sie ist Versorgerin, sie ist im Hause, sie sorgt für alle und ist für alle da. Und das ist so vertraut, dieses Prinzip oder diese Annahme, dass man da vielleicht mal sagen muss, es ist wirklich mit dieser Mittelschicht dieses Bild so stark ausdifferenziert worden. Wie gesagt, im Adel, im Feudalsystem war das noch nicht so stark getrennt. Also die Frau hat da noch wesentlich mehr Aufgaben, die nicht reine Haushaltsführung sind. Und Kindererziehung gehört gar nicht großartig dazu. Und in der Arbeiterschicht kann man sich das schlicht nicht leisten. Also es ist nur diese Mittelschicht, die dieses Prinzip der Hausfrau so in den Fokus stellt und der Mutter. Mhm. Und weil die Frau eben so ein reines Wesen ist, hat sie natürlich auch einen guten Einfluss auf ihren Mann. Und umso verwerflicher ist natürlich auch jede Abweichung von diesem Ideal. Und sobald eine Frau sich nicht so verhält, nicht diese Wünsche hat oder Wünsche hat, zum Beispiel wenn sie eine eigene Sexualität haben möchte, dann ist es moralisch verwerflich. Das ist ja das Thema, das wir auch schon so oft hatten in Bezug auf die Whitechapel-Morde. Diese Sexualmoral, die so strikt ist, die ist diesem Ideal der Mittelschicht geschuldet. Es geht dabei um den sogenannten Angel in the House, also den Engel im Haus, basierend übrigens dieser Titel auf dem gleichnamigen Gedicht von Coventry Patmore, das in verschiedenen Abschnitten 1854 bis 1862 erschien. Und das eine ideale Frau und Mutter beschreibt und dieses Ideal trägt sich nun durch die Mittelschicht. Eine Frau ist unterwürfig und findet Erfüllung im Haushalt. Und das ist aber nicht nur in der Arbeiterschicht nicht zu erfüllen, sondern ganz häufig auch nicht in den unteren Rängen der Mittelschicht, weil ja auch die Mittelschicht nicht alle gleich viele Mittel zur Hand haben, sondern es gibt auch da durchaus Menschen, die darauf angewiesen sind, dass die Ehefrau mitarbeitet. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre ein Ladenbesitzer, der seine Ehefrau bittet, ihn zu unterstützen, zum Beispiel in Pausenzeiten oder die Kasse zu machen oder irgendwas, die Bücher zu führen. Dinge wie die, damit man zum Beispiel nicht noch eine Angestellte braucht oder etwas in der Art. Mhm. Und das war aber für die Person schon schwierig, weil sie dadurch oder dafür schlecht bewertet wurden. Also das wurde als moralisch schlechter angesehen. Also da ist auch ein unheimlicher gesellschaftlicher Druck hinter. Viele Frauen der Mittelschicht haben zum Beispiel auch als Gouvernanten gearbeitet, haben also dann Kinder anderer Familien der Ober- und Mittelschicht erzogen. Und auch das war etwas, auf das herabgesehen wurde, das auch ein Motiv ist vieler literarischer Auseinandersetzungen. Es ist auch immer diesen Rochus der alten Jungfer hatte. Und das war nun wirklich die absolute Horrorvorstellung der viktorianischen Frau, dass sie keinen Ehemann abkriegen könnte. Und das war natürlich auch etwas, auf das man herabgesehen hat. Und diese Frauen hatten es oft nicht leicht. Insgesamt ist die Mittelschicht sowohl Ergebnis als auch Motor der industriellen Revolution und der Entwicklung der Wirtschaft in der Zeit, weil natürlich diese neu aufstrebende Mittelschicht nicht nur die verschiedenen Waren produziert, sie konsumiert sie auch sehr gerne. Die haben viel Geld und das wollen die gern loswerden. Und sie versuchen ja sehr stark, sich an die Oberschicht anzugleichen. Das heißt, man braucht schöne Häuser, schöne Gegenstände, Einrichtungsgegenstände, schöne Kleider, möglichst Dinge, die meinen Status darstellen als Angehörige der Mittelschicht und möglichst der hohen Mittelschicht, der sogenannten Upper Middle Class. Und darum hat man sich im Grunde sehr ähnlich verhalten, wie das der Adel tat. Also auch die Mitglieder der Mittelschicht haben ihre Freizeit nach Möglichkeit so verbracht wie der Adel. Das war aber gar nicht immer so leicht, weil zum Beispiel zu diesen Jagdgesellschaften musste man auch erstmal eingeladen werden. Und als Mitglied der Mittelschicht war das gar nicht so einfach. Also haben viele Männer in den Gentleman Clubs immer wieder versucht, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Weil wenn man erstmal eingeladen wurde auf diese Upper Class Events, dann konnte man möglicherweise sich da neue Kontakte schaffen, konnte im Ansehen steigen. Also alles ist immer bestrebt auf diese gesellschaftliche Struktur, auf dieses Ansehen, das man genießt. Und sie geben ihr Geld auch nicht nur für sowas aus, also für Freizeit, sondern sie geben sie auch aus für Dinge wie Land, wie es hatten wir ja schon gesagt. Da werden dann häufig Mietwohnungen drauf gebaut. Diese Mietwohnungen häufig ausbeuterisch nebenbei, auch darüber hatten wir schon gesprochen. Da werden dann in Häuser einfach so viel Menschen reingepfropft, um möglichst viel Profit rauszuschlagen. Und sowas wie Vorgaben dazu, was gebaut werden musste, gab es nicht oder man hat sich nicht dran gehalten. Beides kam vor. Und so wurde natürlich der Reichtum der Mittelschicht und Oberschicht gemehrt auf dem Rücken der Arbeiterschicht, die angewiesen war auf diesen Wohnraum. Auch das darf man nicht unterschlagen. Aber sie investieren auch in Forschung. Also viele Entwicklungen des 19. Jahrhunderts sind eben auch durch Gelder der Mittelschicht finanziert worden und vorangetrieben worden. Die Kinder der Mittelschicht werden auch, wenn möglich, ähnlich erzogen wie die der Oberschicht. Also auch die bekommen von klein auf eine Bildung, haben häufig auch Tutoren, die im Hause leben, aber weniger. Also es gibt sowieso weniger Bedienstete, je nach Reichtum der entsprechenden Mittelschichtfamilie. Aber es kommt eigentlich nie an diese großen Oberschicht-Landhausfamilien heran. Also man hat auch mehrere Bedienstete, das gehört auch zum guten Ton. Und wenn man sich nur eine Bedienstete leisten kann, dann ist das sogenannte Maid of all works, also ein Hausmädchen, das sich um alles kümmert. Aber das sollte man doch zumindest haben, denn es ist einfach nicht schicklich für die Hausfrau, die niederen Arbeiten zu erledigen. Also versucht man möglichst jemanden dafür einzustellen, selbst wenn man zur unteren Mittelschicht gehört.
Und wurden die Kinder dann zu Schulen geschickt?
Also die wurden anfangs zu Hause gelehrt, so wie die Kinder der Oberschicht auch, sind dann aber auf sogenannte öffentliche Schulen gegangen, öffentliche Tagesschulen. Das ist der wichtige Unterschied, denn die Jungs der Oberschicht sind ja oft auf Internate gekommen, eigentlich fast immer. Die Jungs der Mittelschicht sind in der Regel auf Tagesschulen gegangen und haben da die Fähigkeiten gelernt, die sie später für ihr Handwerk brauchen. Handwerk in Anführungszeichen, also für die Arbeit in der Verwaltung, im Büro. Also diese ganzen Skills, die man für diese White-Collar-Jobs braucht. Also die sollten ja in die Fußstapfen ihrer Väter treten möglichst. Und diese Fähigkeiten lernt man auf diesen öffentlichen Tagesschulen. Und auch da blieb man unter sich. Also in der Regel waren da auch nur Kinder der Mittelschicht, weil diese Schulen, genauso wie die Eliteschulen, Geld kosteten. Weniger Geld, aber immer noch viel zu viel Geld, als dass ein Arbeiterkind hätte so eine Schule besuchen können. Das heißt, auch da sind Kaderschmieden eben für die Mittelschicht. Man bleibt unter sich, das gilt auch da. Und manche gehen dann auch noch weiter auf die Universität, dann vielleicht nicht unbedingt Oxford und Cambridge, aber man erwirbt auch Universitätsabschlüsse. Wie gesagt, oftmals folgt man den Eltern in die Fußstapfen, man geht in die Wissenschaft, man geht in die Forschung. All diese Dinge gehören auch zur Mittelschicht. Man studiert vielleicht Medizin. Also schon auch sehr, sehr wichtige Jobs, ne, in der Bevölkerung, ganz klar. Und die Mädchen werden sehr ähnlich erzogen wie die Mädchen der Oberschicht, außer dass die nur bei der Upper Middle Class, also der reichen Mittelschicht, auch auf diese Finishing-Schulen, also diese höheren Töchterschulen geschickt werden, weil das natürlich auch viel Geld kostet. Und auch die Mädchen der Mittelschicht wurden darauf vorbereitet, gute Ehefrauen und Mütter zu sein. Sogar noch mehr als die der Oberschicht. Denn wie gesagt, diese strikte Rollenverteilung war in der Mittelschicht noch viel, viel stärker als in der Oberschicht. Gleichzeitig geht damit auch die Idealisierung der Kindheit einher. Diese Idee, dass Kindheit eine Zeit der Unschuld, eine Zeit des Spielens sein soll, das ist auch eine sehr mit der Mittelschicht im 19. Jahrhundert verbundene Sichtweise. Und das wurde natürlich auch ermöglicht oder forciert durch diese Idee des Engel im Hauses. Denn die Mutter war da, die Mutter hatte das Bedürfnis und das stetige Bestreben, sich mit diesem Kind zu beschäftigen, anders als die Damen der Oberschicht, die das nicht als ihre Aufgabe sahen, zumindest nicht vorrangig, sind die Mütter der Mittelschicht angehalten, moralisch auf ihre Kinder einzuwirken. Also all das, was wir heute im Grunde ja auch noch als richtig ansehen, als ein Kind sein soll, entstammt im Grunde auch dieser Vorstellung der Mittelschicht der viktorianischen Zeit. Denn, wie du ja richtig gesagt hast, in der Oberschicht fängt halt sehr früh schon so ein Drill an und es ist sehr viel hohe Erwartung da. Das ist in der Mittelschicht auch so, aber es wird mehr Freiraum gelassen. Es wird die Kindheit gefeiert, genauso wie die anderen Sphären. Also alle haben ihre Rolle zu spielen in diesem Haushalt. Und das ist natürlich ein Luxus, den die Arbeiterschicht oder Unterschicht nicht hat. Und zu dieser Unterschicht zählen im Grunde einfach mal alle anderen, nämlich 70-80% der Bevölkerung. Definiert ist die Arbeiterschicht dadurch, dass die Menschen sich ihren Lebensunterhalt durch körperliche Arbeit verdienen, also die sogenannten Blue Collar Jobs. Das gibt es ja heute auch noch. Das sind Menschen, die Lohnarbeit nachgehen, aber in irgendeiner Form mit körperlicher Arbeit verbunden in der Regel. Und da gibt es auch noch eine Einkommensgrenze tatsächlich, die man so in der Forschung etabliert hat. Und zwar verdienen die nicht mehr als 100 Pfund im Jahr. Und wenn man das jetzt inflationsbereinigt und in Euro umrechnet, dann sind das 14.000 Euro im Jahr. Ist quasi die Obergrenze des Möglichen für die Menschen der Arbeiterschicht. Sie können kein Land besitzen und somit auch nicht wählen zunächst. Das wird, wie gesagt, dann geändert durch Reform-Acts. Und sie sind wirklich in einer Vielzahl von Berufen aktiv. Das können wir uns ja vorstellen, wenn das 80% der Bevölkerung sind. Das ist ja einfach mal der ganze Rest, den wir noch nicht vorher besprochen haben. Und auch hier gibt es, wie in der Ober- und Mittelschicht, Hierarchien innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe. Und wir fangen ganz unten an mit den Kriminellen, mit den Obdachlosen, mit den Erwerbslosen. Dann kommen die Arbeiter, also Menschen, die einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Dazu gehören Landarbeiter, Dockarbeiter, Straßenarbeiter, zum Beispiel auch Mitarbeiter der Stadtreinigung, Schornsteinfeger und Hausangestellte gehören auch zu der unteren Arbeiterschicht. Obwohl so viele Menschen wie in keinem anderen Berufsfeld als Hausangestellte arbeiten in der viktorianischen Zeit. Das ändert sich ein bisschen, je weiter das Jahrhundert fortschreitet, aber es ist auf jeden Fall ein riesiges Feld und das betrifft ja zum Beispiel auch Personen, mit denen wir hier konfrontiert worden sind. Zum Beispiel Polly Nichols war ja auch als Hausangestellte unterwegs für eine gewisse Zeit. Also es ist etwas, in das man Menschen aus der unteren Arbeiterschicht gerne vermittelt hat, sie gerne gemacht haben. Und es gab dann auch die Möglichkeit, da eben innerhalb dieser Hausangestellten-Hierarchie wieder aufzusteigen. Auch das ein eigenes Thema, das super spannend ist. Also gerne her mit Wünschen, wie gesagt, aber das ist ein ganz tolles Thema.
Alles hierarchisch geprägt.
Ja, total. Also es ist alles unterteilt und ja, sehr hierarchisch. Jede dritte Frau zwischen 15 und 20 arbeitet als Hausangestellte. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine irre Zahl an Frauen und Mädchen, die diesem Beruf nachgehen. Und es gibt auch männliche Hausangestellte, aber in der Regel nicht so viele. Und das hatte den Hintergrund, dass man Männern mehr bezahlen musste und deswegen eben gerade die Mittelschicht eher weibliche Angestellte hatte, zumindest wo es ging. Natürlich gab es in den großen Country Houses der Upper Class, also der Oberschicht, sowas wie Butler und Footmen und so. Aber auch das ist ein Zeichen von Status, denn du kannst es dir leisten, Männer zu bezahlen, das zu machen. In der Hierarchie darüber und damit schon bei der mittleren Arbeiterschicht sind angelernte Arbeiter anzusiedeln und das schlägt sich auch in der Bezahlung nieder. Also die verdienen schon deutlich mehr als diese reinen Arbeiter, die wir eben besprochen haben. Und dazu gehören Gelegenheitsarbeiter, dazu gehören Tagelöhner, sowas auch alles. Also es fällt alles damit rein. Es sind Aufgaben, für die du keine Ausbildung brauchst. Darüber stehen Arbeiter, die zumindest angelernt werden müssen. Und das sind so Menschen wie Fabrikarbeiter, Gleisarbeiter und Fischer. Also du musst schon wissen, was du tust, auch sowas wie in Schlachtereien und so. Da arbeiten diese Menschen. Und das höchste Ansehen in der Arbeiterschicht genießen Facharbeiter. Und dazu gehören Tischler, Zimmerleute, Baumeister, Maurer und auch Vorarbeiter allgemein. Also Vorarbeiter bei allen Berufen, weil die eben auch schon ein höheres Level an Fähigkeiten haben müssen und viel gelernt haben müssen. Oder auch sowas wie Setzer zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Beruf, der in der Zeit immer wichtiger wird und wichtig ist im 19. Jahrhundert mit der höheren Alphabetisierung im Land. Für Frauen ist es in der Regel sehr schwer, irgendwas zu bekommen, außer ungelernter Arbeit. Abgesehen vielleicht von sowas wie Näherinnen oder so, da ist es noch ein bisschen besser, aber in der Regel wird Frauenarbeit als ungelernte Arbeit betrachtet und sie verdienen immer weniger als die Männer, so dass es auch unmöglich ist für eine Frau, zumindest eine Frau der Arbeiterschicht in der Regel, alleine eine Familie zu ernähren. Also wird immer ein Haupternährer gebraucht und das ist in der Regel der Ehemann. Und auch die Kinder sind in sehr, sehr vielen Fällen am Erwerb des Lebensunterhalts für die Familien beteiligt. Wie in den anderen Schichten wird auch von den Kindern der Arbeiterschicht erwartet, dass sie ihren Eltern nachfolgen in die jeweilige Profession. Also der Sohn eines Maurers soll auch Maurer werden und wird in der Regel vom Vater auch mitgenommen in den jeweiligen Betrieb, in dem schon der Vater tätig ist, um da eben das Handwerk zu lernen und dann in die Fußstapfen zu treten. Und das passiert in der Regel schon sehr früh, in sehr jungem Alter. Jetzt hat man 1844 den sogenannten Half-Time Act beschlossen, also ein Gesetz, das eine Teilzeitarbeit vorsieht für Kinder unter 13 Jahren.
Oh, das ist doch nett.
Das ist gut, eben. Und zwar dürfen Kinder unter 13 nur noch 6 Stunden arbeiten und müssen dann 3 Stunden jeden Tag zur Schule gehen. Das ist verpflichtend. Das ist natürlich super, ne? Also tatsächlich ein Fortschritt. Denn Kinder über 13 Jahren müssen und können noch immer die üblichen 10-Stunden-Schichten arbeiten, die auch für die Erwachsenen normal waren. Das sind schon so Zustände, da schlackert man heute mit den Ohren, aber es ist uns ja allen bekannt, dass Kinderarbeit damals gang und gäbe war. Und auch das wird natürlich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter reguliert und schließlich auch abgeschafft. Aber zu dieser Zeit ist Kinderarbeiten noch viel verbreitet, wenn auch nicht alle Kinder arbeiten müssen. Die Kinder lernen in der Schule Lesen, Schreiben und Mathe und ganz wichtig, Religion. Religionsunterricht ist verpflichtend und warum? Weil es die Moral verbessert und mit der Moral deinen Stand in der Gesellschaft, deine Möglichkeiten und auch dich zu einem wertvolleren Mitglied der Gesellschaft macht. Religion ist in jeder Schule immer auf dem Curriculum, egal welche Gesellschaftsschicht sie betrifft. Jetzt gibt es verschiedene Schulmöglichkeiten für diese ärmsten Kinder, denn die Eltern hatten ja kein Geld und Schulen kosten Geld. Insofern musste das irgendwas sein, das wohltätig zur Verfügung gestellt wurde. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Eine war die sogenannten Dame Schools. Das war etwas, das es schon lange gab und ursprünglich mal ein wohltätiges Angebot war, vor allem auf dem Land, wo Frauen der Oberschicht Kindern der Unterschicht, damals gab es ja nur Ober- und Unterschicht, Lesen und Schreiben und sowas beigebracht haben als mildtätige Gabe sozusagen. Jetzt, Ende des 19. Jahrhunderts, sind diese Dame Schools auch in den Städten verbreitet und werden aber meistens unterrichtet von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die zu alt geworden sind für ihre reguläre Arbeit. Und die kommen dann in diese Schulen und bringen den Kindern Lesen bei, Schreiben, Mathe und meistens auch ihre Gewerke. Das heißt, die Kinder lernen also auch immer schon Handwerk dazu, damit sie nachher gleich auf den Arbeitsmarkt gehen können, beziehungsweise weiter auf dem Arbeitsmarkt sein können. Dann gibt es für die Ärmsten auch noch das Angebot der sogenannten Ragged Schools. Das sind Schulen, bei denen es auch kostenlos eine Mahlzeit gibt und gebrauchte Kleidung an die Kinder ausgegeben werden kann. Also das ist wirklich Armenfürsorge, diese Schulen. Das wird auch von Sozialreformern beschrieben. Zum Beispiel Charles Dickens ist ein großer Verfechter dieser Ragged Schools gewesen und diesem System. Und auch hier lernen die Kinder praktische Fähigkeiten. Also sie sollen in jedem Fall vorbereitet werden auf die praktische Arbeit in der Arbeiterschicht. Und zu guter Letzt gibt es noch Industrial Schools. Das sind Ganztagsschulen und auch hier ist das Ziel die Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz in der Industrie. Also man sieht, es gab schon mehrere Möglichkeiten, aber es war immer mit was verknüpft, weil es ja auch kostenlos war und sein musste, sonst hätten die Eltern sich das niemals leisten können. Und vor allem die Kinder konnten ja während der Zeit auch nicht arbeiten. Das ist ja auch eine Einbuße für das Familieneinkommen tatsächlich. Und konnte für manche Familien auch die Existenz bedrohen, je nachdem, wo du dich in dieser Schicht befindest. Und für Frauen ist das Ganze tatsächlich nochmal besonders anstrengend auch. Wir hatten ja schon gesagt, dass 10-Stunden-Arbeit normal war. Und nach diesen 10 Stunden wurde aber von den Frauen trotzdem noch erwartet, dass sie auch den Haushalt machen, das Essen kochen und sich um die Familie kümmern. Und weil das für die Frauen oft auch nicht möglich war, waren auch die Straßenhändler, die das Essen auf den Straßen anboten, da häufig der Anlaufpunkt. Denn wie soll man nach 10 Stunden Arbeit, wenn die Kinder auch noch am Rockzipfel hängen und alles, wie macht man dann noch Essen und reinigt das Haus und alles? Also wurde sehr häufig das Essen von Straßenhändlern gekauft. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie die Menschen der Unterschicht lebten, wenn sie es leider nicht gut getroffen hatten, ne? Zum Beispiel im East End, in völlig überfüllten Unterkünften, in Lodginghouses, ja, teilweise auf der Straße, in Hauseingängen. Das sind natürlich die Menschen, die ganz unten stehen in der gesellschaftlichen Hierarchie. Und die Menschen, die zu den angelernten Arbeitern gehören oder zu den Facharbeitern, die konnten sich häufig schon etwas Besseres leisten. Also vielleicht ein Zimmer für die Familie alleine als angelernter Arbeiter oder als Facharbeiter sogar vielleicht eine eigene Wohnung oder ein ganz kleines Haus mit einem Hinterhof, in dem man Wäsche machen kann. Vielleicht sogar mit einem eigenen kleinen Gartenstück, wo man noch Gemüse anbauen konnte. Also auch für die war das höchste Bestreben quasi, sich diesen Raum zu schaffen, was ja auch voll nachvollziehbar ist. Aber was auffällt, ist, dass sich diese obere Arbeiterschicht wieder sehr stark an der Mittelschicht orientiert. Also da sind auch schon wieder die Übergänge nicht groß. Also die untere Mittelschicht und die obere Arbeiterschicht wohnen in denselben Gegenden, haben häufig auch dieselben Voraussetzungen, arbeiten nur eben in anderen Bereichen, ne, der eine handwerklich, der andere im Büro oder ähnliches. Und ganz wichtig war es für die Menschen der oberen Arbeiterschicht auch, den sozialen Status darzustellen. Wir hatten im Zuge von Annie Chapman darüber gesprochen, wie stolz sie und ihr Ehemann diese Insignien der Mittelschicht, diese Taschenuhr zum Beispiel, tragen auf dem Foto, das von ihnen existiert. Es war unheimlich wichtig, sich möglichst gut in Szene zu setzen, gesellschaftlich. Und dass Annie das überhaupt konnte, bedeutet, dass sie und ihr Ehemann schon zur oberen Arbeiterschicht gehörten. Durch seinen Job als Kutscher hatten sie ja auch ein kleines Haus da auf dem Anwesen und so. Also die hatten das schon sehr gut für ihre gesellschaftliche Schicht. Leider ist es ja nicht so geblieben, wie wir wissen. Aber das kann man sich so vorstellen, dass Familien so diesen Rahmen hatten, die Möglichkeiten hatten, innerhalb der Arbeiterschicht zu erreichen. Und wenn man dann diese Insignien in der Mittelschicht hatte, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, ein schönes gesticktes Taschentuch hatte, das ein Geschenk war oder das man sich mal geleistet hat, dann hat man das richtig ausgestellt. Dann gab es extra so Vitrinen und Möglichkeiten innerhalb des Hauses, gern auch der Kaminsims, auf denen man diese Sachen ausgestellt hat. Denn das war ein Statussymbol. Das hieß, ich habe es geschafft, ich bin gesellschaftlich besser, ich bin nicht ganz unten. Und auch Ordnung und Sauberkeit war total wichtig für die Menschen, gerade der oberen Arbeiterschicht und unteren Mittelschicht, weil das so, das ist an dem man sich noch festhalten kann, dass man noch zu den Besseren gehört. Hygiene und Sauberkeit, das ist tatsächlich ja auch was, das wir heute noch kennen. Und das war auch damals schon so. Und die Menschen bemühen sich eben, ihr oft sehr bescheidenes Heim so ordentlich und schön wie möglich zu präsentieren, damit sie sich auch als moralisch gute Menschen darstellen können. Abgesehen davon, dass es auch bequem war.
Ja, und es vermittelt natürlich auch noch so ein bisschen das Gefühl, genau, von Kontrolle über das eigene Leben, ne?
Das ist auf jeden Fall so. Und es ist so wichtig für das Selbstbild, ne? Also so wichtig für die eigene Wahrnehmung, ja, und für die Fremdwahrnehmung, also insgesamt. Außerdem möchte auch niemand aus der Arbeiterschicht gerne verwechselt werden mit den undeserving poor oder den undeserving, die es also nicht verdienen, all die, von denen wir vorhin schon gesprochen hatten. Wie wir wissen, gehörten die Opfer der Whitechapel-Morde zumindest zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben alle dieser Unterschicht an. Wir haben aber auch über ihre Leben so viel gehört, denke ich, in unseren ersten Folgen, die ihre Leben erzählt haben, dass wir das jetzt besser einordnen können, dass wir sagen können, okay, die waren innerhalb der Arbeiterschicht, sie waren alle Arbeiterkinder. Also soweit wir wissen, vielleicht tatsächlich nicht alle, aber was wir sagen können und ja, wie dieser gesellschaftliche Absturz, den sie dann erlebt haben, gesehen wurde und wie sie ihn auch selbst wahrgenommen haben werden, finde ich, wird sehr deutlich, wenn man sich auseinandersetzt mit diesem Klassensystem und wie starr das war. Und mir ist aufgefallen, nochmal, das ist mir auch vorher schon aufgefallen, aber mir ist nochmal bewusst geworden, was für ein ungewöhnliches Leben unsere Catherine Eddowes zum Beispiel geführt hat. Das ist sehr beeindruckend und sie wird mir immer sympathischer. Denn sie hat sich ja ein Stück weit rausgenommen aus diesen Erwartungen. Sie hat nicht geheiratet, sie hat dieses etwas unstete Leben geführt mit ihrem Lebensgefährten. Und das ist mutig und ganz toll.
Ja, aber es ist auch gleichzeitig das, was damals als Landstreicherei bezeichnet wurde, ne? Also sich irgendwo hinzustellen, zu singen, dafür Geld zu verlangen oder kleine Schriftstücke zu verkaufen. Und damit waren sie wieder in der untersten der Arbeiterschicht angelangt.
Genau, aber sie hat sich ja bewusst dazu entschieden. Ja. Und das finde ich sehr spannend, weil das nicht gewöhnlich war. Die allermeisten Menschen hätten immer danach gestrebt, möglichst als höher angesehen zu werden, als sie vielleicht eigentlich sein konnten. Und sie hat das wirklich bewusst gewählt, dieses Leben, weil sie ja nicht in dieser Zinnverarbeitung arbeiten wollte. Und das ist, wie gesagt, also ich will es gar nicht bewerten, aber es ist schon bemerkenswert.
Auf jeden Fall.
Ja, und mit der Zeit ist es natürlich auch so, darauf gehen wir jetzt nicht mehr weiter ein, aber es solidarisiert sich auch die Arbeiterschicht immer weiter. Man solidarisiert sich untereinander, wobei allerdings auch dabei häufig die untersten Schichten wegfallen, eben weil man nicht so sehr gerne mit denen in einen Topf geworfen werden wollte, weil ja das als moralische Verfehlung galt. Und so entsteht die Arbeiterbewegung und Anfang des 20. Jahrhunderts kommt auch eine neue Partei dazu, nämlich die Labour Party, weil die Arbeiterschicht mehr politischen Einfluss gewann. Wohlgemerkt, die Männer der Arbeiterschicht, denn Frauen dürfen immer noch nicht wählen und auch nicht bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien. Um nochmal den Sack zuzumachen sozusagen, noch einmal der Rückbezug auf unsere Whitechapel-Opfer und die Whitechapel-Morde. Denn, wie gesagt, gehörten ja alle diese Frauen zu der untersten Schicht. Sie waren obdachlos oder lebten in Lodginghouses, gingen keiner regulären Arbeit nach. Und das war natürlich etwas, das in den Leserinnen und Lesern der Zeitung, in denen über diese Morde berichtet wurde, sofort ein Bild ausgelöst hat, sofort eine Assoziation. Es folgerte sofort, dass die Frauen noch eine schlechte Moral haben, weil sie eben dieser Schicht angehören. Ich weiß, wir haben das schon so oft gesagt, aber es ist so elementar. Und deshalb ist es so wichtig in der Auseinandersetzung mit dem Fall, dass man diese viktorianische Gesellschaft und die Wichtigkeit dieser sozialen Hierarchien und auch der Separate Spheres, also dieser Geschlechterbereiche, dass man die versteht, wenn man sich mit dem Phantom Jack the Ripper beschäftigen will und dem, was es in der Gesellschaft ausgelöst hat. Und warum auch diese ganzen Theorien aufkommen zum Gentleman-Killer und so weiter. Was da stattgefunden hat, was passiert ist in den Menschen, hat alles zu tun mit diesen starren sozialen Hierarchien. So, jetzt haben wir das einfach einmal behandelt. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, noch einzelne Themen weiter aufzudröseln, also ich könnte mir zum Beispiel politisches System vorstellen, Frauenbewegung und so, aber sagt gern mal, ob ihr da Lust drauf habt.
Erstmal vielen Dank. Du hast auf jeden Fall ein super Fundament geschaffen. Mhm. Wir können jetzt bei bestimmten Bereichen, bestimmten Schichten, Berufsfeldern nochmal reinpieksen und uns das genauer angucken.
Ja.
Ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, sich jetzt nochmal alle Folgen anzuhören mit dem Hintergrundwissen, was du heute geliefert hast. Aber dieses moralgetriebene Denken, das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Das findet sich überall wieder. Insofern vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte noch ewig weiterreden können, weil du völlig recht hast, ne? Es betrifft einfach jeden einzelnen Bereich des Lebens in dieser Zeit.
Ja.
So, so sehr. Und deswegen kann man natürlich auch von dieser Thematik, von den Klassengesellschaften, jeden Bereich beleuchten. Das wollte ich aber vermeiden.
Es ist ja auch spannend, wie man das mit seiner heutigen Lebenswelt vergleicht und abgleicht automatisch. Mhm. Was findet sich von damals vielleicht sogar noch ein bisschen bei uns wieder? Was hat sich wirklich übertragen? Und was sind wir Gott sei Dank losgeworden?
Das stimmt total. Ich habe immer wieder diese Momente gehabt, in denen ich dachte, ach guck mal, so alt ist das Thema schon.
Ja.
Sei es sowas wie bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel, ein Riesenthema heute wie damals. Sowas wie Bildung, Zugang zu Medizin. Das sind alles keine neuen Themen. Und die Lösungen, die damals gefunden wurden, sind vielleicht nicht die besten. Mhm. Umso wichtiger zu wissen, dass manche davon immer noch benutzt werden. Ja, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge und was du uns dann mitbringst.
Ja, so viel sei verraten, es wird auch wieder eine London 1888-Folge. Kriegt jetzt momentan die geballte Ladung an viktorianischem Fachwissen.
Genau, also wir freuen uns auf euch und sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und passt auf euch auf.
Macht's gut, tschüss.